Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Wenn ich in der Früh zum ersten Mal aufwache, das kann um 5 sein oder um 6 in der Früh, dann habe ich beim Aufwachen fast immer einen fertigen Satz im Kopf. Ebenso beim Nachmittags, ganz kurzen Nachmittagsausruhen, wo ich oft nur 10 Minuten liege. Und da habe ich auch beim Hinübergleiten in den Schlaf, in den kurzen Schlaf, habe ich dann auch wieder Einfälle, die ich sofort aufschreibe.
Sagte Friederike Mayröcker, mal die große österreichische Dichterin mit ihrem Zetteluniversum. In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden und wir blättern gleich durch einen ganz vielfältigen Bildband, den die österreichische Nationalbibliothek dieser Jahrhundertdichterin gewidmet hat. In diesem Jahr im Dezember wäre sie 100 Jahre alt geworden. Die österreichische Dichterin Friederike Mayröcker, die ja eigentlich vorhatte, wie eine Schildkröte 200 Jahre alt zu werden, weil ihr die Welt so reich an möglichen Erfahrungen erschien. Im Juni vor 3 Jahren ist sie gestorben, 96-jährig in Wien, wo ihr die österreichische Nationalbibliothek jetzt eine große Ausstellung widmet, zu der ein, wie ich finde, ganz wunderbares Buch erschienen ist mit vielen Fotografien, Texten und Handschriften. Eine der Herausgeberinnen ist die Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin Katharina Manojlovic und mit ihr bin ich jetzt in Wien verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Das Erste, was man sieht, Frau Manojlovic, wenn man dieses Buch aufschlägt, das ist so eine doppelseitige Fotografie von Friederike Mayröcker in ihrem unglaublichen Arbeitszimmer. Und ich dachte, obwohl ich wusste, wie es da ausgeschaut hat, ich sehe nicht richtig. Also was das für ein Durcheinander an Zetteln, Papierstapeln und Büchern war und darin dann diese Frau, die versunken auf ein Blatt schaut. Waren Sie selbst mal dort und haben das mit eigenen Augen gesehen?
Ich war selbst nicht dort, ich habe aber viele Kolleginnen und Kollegen am Literaturarchiv, die dort waren und die auch damit beschäftigt waren, diesen, also damals noch Friederike Mayröckers Vorlass und dann Nachlass an das Literaturarchiv zu transportieren. Friederike Mayröcker hat ja noch gelebt, als begonnen wurde, ihr Werk tranchenweise sozusagen abzubauen und an das Literaturarchiv zu bringen. Und diese Wohnung ist in der Tat besonders, war auch schon zu Lebzeiten Friederike Mayröckers berühmt und wurde auch in Fotografien anderer Schriftsteller und Künstler festgehalten. Bodo Hell hat sie zum Beispiel dokumentiert.
Man kriegt ja so ein bisschen so einen Schreck, wenn man dieses Bild sieht und kann das irgendwie gar nicht glauben. Und ich habe mich gefragt, ob das auch etwas ist, was bei den Texten von Friederike Mayröcker beim Lesen passiert.
Schreck. Also es ist ganz interessant, wie Menschen darauf reagieren. Also wie Sie sagen, sicher verblüfft über dieses vermeintliche Chaos. Gleichzeitig finde ich das eine Bild, das Sie ansprechen, es gibt ja mehrere im Band, das zeigt auch die Friederike Mayröcker noch sitzend in dieser Wohnung. Wobei man sagen muss, die Wohnung, die man hier im Bild sieht, war die vormalige Schreibwohnung Mayröckers, in der sie lange gelebt hat. Und nach dem Tod Ernst Jandls ist sie aus dieser Wohnung ausgezogen, hat dann eine Wohnung über dieser bezogen. Das heißt, sie hat in dieser Wohnung dann nicht mehr gewohnt. Aber man muss sich vorstellen, dass diese Wohnung während ihres Schreiblebens wirklich zugewuchert ist mit Zetteln, also Bergen von Papieren, die, wie man auf dem Bild sieht, dann aber auch von der Autorin geordnet wurden. Also beispielsweise in bunten kleinen Wäschekörben mit Wäschekluppen hat sie Zettel an Leinen befestigt. Also es ist von außen betrachtet ein Chaos. Für Friederike Mayröcker war das sicher sowas wie die Station oder der Punkt, an dem ihr Schreiben begonnen hat.
Es hat vielleicht was von einer labyrinthischen Ordnung oder so, habe ich mir gedacht. Wir können ja mal hören, was sie selber, sie hat was gesagt, wo ich mich frage, ob das nicht ganz gut dazu passt.
Die Idee des Verehrens ist mir ja etwas Schreckliches. Aber irgendetwas davon ist in jedem meiner Bücher vorhanden, das sich verirren in die Sprache, sich auch hingeben, diese Verirrung, sich der Sprache hingeben. Ja, ich lasse mich hineinfallen. Das ist eigentlich das einzige Rezept.
Das trifft's ganz gut, oder, Frau Manojlovic, was Sie da sagt?
Ja, ganz bestimmt. Also Friederike Mayröcker hat sich sicher wie kaum eine andere dem Schreiben verschrieben, ganz kompromisslos. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum sie fasziniert hat. Und obwohl man sicherlich sagen kann, dass sie jetzt keine Schriftstellerin war, die von den Massen gelesen wurde, ist es so, dass sie sicherlich einen größeren Kreis von Leserinnen, Lesern um sich hatte, die ihr Werk begeistert gelesen haben, aber sicherlich war es so, dass ihre Person, ihre Aura und auch dieses Zetteluniversum, in dem sie gelebt hat, Menschen fasziniert hat, die ihr Werk gar nicht kannten.
Mhm. Und sie hat auch ganz viele Lyriker und Schriftstellerinnen im Allgemeinen beeindruckt. Wir haben auch ein Gedicht von ihr ausgesucht. Vielleicht hören wir uns das erstmal an, damit man auch mal weiß, wie ihre Texte sich so anhören.
Was brauchst du? Einen Baum? Ein Haus? Zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen.
Was braucht so ein Gedicht von Friederike Mayröcker selbst vorgelesen in diesem Ausstellungskatalogsbuch, was Sie jetzt mit herausgegeben haben, Frau Manojlovic? Da sind ja auch viele andere Dichter, die über Friederike Mayröcker geschrieben haben, Marcel Bayer etwa oder Thomas Kling. Was denken Sie, warum Sie so viele jüngere Kolleginnen und Kollegen so fasziniert und auch beeinflusst hat?
Also ich glaube, das liegt daran, wie sie mit Sprache umgegangen ist. Das Gedicht, das wir jetzt gehört haben, das ist ursprünglich unter dem Titel Was wir brauchen entstanden, 1995, und dann unter dem Titel Was brauchst du veröffentlicht worden. Das ist ein, denke ich, ganz zugängliches Gedicht, also das genauso wie andere für Mayröcker steht. Aber vielleicht eines, das noch traditioneller anmutet mit anderen Texten Mayröckers. Und ich glaube, was ihre Kolleginnen und Kollegen, Jüngere auch fasziniert hat, ist die Radikalität, mit der Mayröcker Wirklichkeit in Sprache verwandelt hat. Und dazu ist zu sagen, dass es Friederike Mayröcker nicht darum gegangen ist, die Wirklichkeit abzubilden, sondern sie oder ihre Literatur mit ihrem Schreiben geschafft hat, unsere Wahrnehmung von Wirklichkeit abzubilden. Und das ist, was ihr Werk auch auszeichnet. Es gibt in unserer Ausstellung, die den Titel hat, Ich denke in langsamen Blitzen, das ist einem Gedicht entnommen und die eben, wie Sie schon vorhin gesagt haben, bis Februar 2025 im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen ist. In dieser Ausstellung gibt es auch Videos mit Zeitgenossen, unter anderem Theresa Preauer, Sandro Huber, ein junger Dichter, oder auch Clemens Setz. Und Clemens Setz sagt ganz schön über Mayröcker, und ich glaube, das ist eine gute Beschreibung dessen, was so fasziniert und so berückend ist. Er sagt, dass im Vergleich mit Friederike Mayröcker eine konventionelle Literatur, also eine, die einen Plot hat, die etwas nacherzählt, uns arm zurücklässt oder sozusagen nicht dort abholt, wo das Friederike Mayröckers Texte können. Und indem sie eben Wirklichkeit so oder unsere Wahrnehmung so beschreiben, wie das stattfindet, also auch in Übergängen. Und es ist deshalb auch so schwierig, einen mayröckerschen Text jetzt in einer kurzen, mit einer Inhaltsangabe gerecht zu werden, was vielleicht auch der Grund ist, warum es immer wieder heißt, ihre Texte seien unzugänglich. Gleichzeitig finde ich, kann man wirklich sagen oder muss man auch sagen, dass ihr Werk alles andere als weltfern ist. Also es gibt für mich kaum Texte, die in ihrer Wahrnehmung, in allem, was uns da begegnet, auch in seiner Endlichkeit, also an Lebewesen, auch an Tieren und Pflanzen. Also es gibt,
da haben Sie ja auch einen schönen Text mit diesen gepressten Blumen. Also das hat mir auch gut gefallen, dass sie ja auch sehr über die Augen und über künstlerische Methoden auch gearbeitet hat. Sie hat auch Schutzgeister gezeichnet. Die fand ich auch sehr schön.
Genau, also ja, danke, dieser Text, der widmet sich der floralen Poetik, also eben diesen Blumenbildern im Werk, die gepressten Blumen, die Sie ansprechen, sind auch aus dem Nachlass, sind allerdings gepresste Blumen von Friederike Mayröckers Mutter. Und ja, es gibt auch ganz viele Kunstbezüge, also diese Wahrnehmung von allem, also sozusagen alles, das sich im Werk abspielt, ist eben Natur, aber es geht da nicht um die Abbildung von Natur, sondern es geht auch um künstlerische Umsetzungen, und insofern, also waren Kunst und Musik ganz zentral für das Mayröckersche Schreiben. Also es hat sich, das ist in ganz vielen Texten, also gibt es zahllose Verweise auf die Kunst, und ihr Schreiben hat sich ganz oft an Begegnungen mit Kunstwerken, also vor allem der bildenden Kunst, entzündet. Große Vorbilder Mayröckers waren unter anderem, es sind jetzt, also die bekanntesten, um die bekanntesten zu nennen, Salvador Dali oder Francis Bacon, den hat sie sehr verehrt. Noch weniger beforscht, glaube ich, kann man sagen, ist ihre Verbindung zur Maria Lassnig, der österreichischen Malerin. Die beiden waren miteinander befreundet, und Friederike Mayröcker hat Lassnig für ihre Arbeit zum Körper, zu Körperbewusstheiten geschätzt, wo es auch um Wahrnehmungen geht von Gefühlszuständen, von körperlichen Befindlichkeiten.
Jetzt haben Sie Maria Lassnig schon erwähnt, das wollte ich Sie nämlich auch noch fragen, denn in dem Buch wird auch deutlich, dass für Sie ja auch Begegnungen mit anderen Menschen ganz wichtig waren. Da ist zum Beispiel, fand ich sehr schön, wie Hans-Ulrich Obrist das beschreibt, dass er als 17-Jähriger bei Maria Lassnig auftaucht und über diese Freundschaft mit der Malerin dann zu Mayröcker kam, oder auch die sehr enge Freundschaft mit Edith Schreiber. War ihr Friederike Mayröcker auch unbedingt eine gesellige Person?
Also unbedingt, auf jeden Fall. Ich spreche da jetzt als, also ich kann das sozusagen erzählen als Kuratorin, die sich jetzt gemeinsam mit meinen Kolleginnen mit dem Nachlass beschäftigt hat, in dem sich ganz viele Korrespondenzen befinden. Wir zeigen eine kleine Auswahl in der Ausstellung und im Band. Und es ist so, das sagt auch in einem schönen Gespräch, dass wir mit Thorsten Arendt und Doris Blösch-Berger, die beide Lektoren, Lektorin von Friederike Mayröcker waren, geführt haben. Doris Blösch-Berger betont zum Beispiel auch, also, dass dieses Bild der Schriftstellerin in ihrem Gehäuse nur teilweise stimmt. Das heißt, Friederike Mayröcker war viel in ihrer Schreibwohnung. Sie ist auch nicht sehr viel gereist. Also sie hat mit ihrem Partner Ernst Jandl Reisen unternommen nach England, Frankreich beispielsweise. Aber sie war, und das sieht man auch an den Objekten aus den Dokumenten im Nachlass, ein ganz kommunikativer Mensch. Also sie hatte schon noch im hohen Alter Terminkalender, die voll waren. Sie ist ins Kaffeehaus gegangen, zum Mittag ins Beisel, wie man in Wien sagt. Also sie hat selbst nicht gekocht. Und auch interessant ist, dass sie noch bis kurz vor ihrem Tod ganz genau Bescheid wusste, auch über Veröffentlichungen junger Autorinnen. Also sie war eine neugierige Person, eine sehr offene bis ins hohe Alter.
Also ist der Titel Ihres Bandes Jahrhundertdichterin auch so gemeint, dass Sie tatsächlich dieses Jahrhundert jetzt nicht nur von den Zahlen her, die Sie da erfüllt, sondern auch geistig und neugierig und von Ihrer ganzen Anteilnahme her erfasst hat, nicht?
Absolut. Also sie hat zu schreiben begonnen als Jugendliche. Was dieses Jahrhundert anbelangt, dann spielt das natürlich auf das lange Leben an. Die Ausstellung, die jetzt anlässlich ihres 100. Geburtstags stattfindet. Also Friederike Mayröcker hatte, Sie haben es vorhin gesagt, sie hat oft gesagt, sie wäre zumindest gerne, würde sie 150 oder 200 Jahre alt werden, um noch mehr zu erleben, und hat den Tod als ein Skandalon beschrieben. Sie hatte gleichzeitig das Glück, sehr alt zu werden und bis fast zu ihrem Tod zu schreiben. Und diese Zahl 100 lässt sich auch aufs Werk beziehen, insofern als Friederike Mayröcker bis, also von ihrem ersten Buch an, Larifari, das im Jahr 1956 erschienen ist und experimentelle Texte versammelt, von dem ersten Buch bis zu dem letzten, das sie noch ein Jahr vor ihrem Tod veröffentlicht hat, Da ich morgens und moosgrün ans Fenster drehte, hat sie über 120 selbstständige Publikationen veröffentlicht, also über 100 Bücher geschrieben, ganz zu schweigen von vielen Texten für beispielsweise Künstlerkataloge und Zusammenarbeiten mit Künstlerinnen, auch Kinderbücher, das ist vielleicht weniger bekannt, hat sie geschrieben, gemeinsam mit Angelika Kaufmann.
Und sie ist auf jeden Fall immer wieder lesenswert und jetzt auch neu zu entdecken. Vielen Dank für dieses Gespräch, Katharina Manojlovic. Danke nach Wien.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
Und die Ausstellung in der Österreichischen Nationalbibliothek ist bis zum 16. Februar 2025 zu sehen. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Ich denke in langsamen Blitzen, Friederike Mayröcker, Jahrhundertdichterin, im Wiener Zschollnay Verlag erschienen.
Neue Krimis.
Seit 20 Jahren lebt er unter Polizeischutz, der italienische Journalist und Schriftsteller Roberto Saviano, der in seinem Buch Gomorra die Strukturen und Praktiken des organisierten Verbrechens in Italien offengelegt hatte. Sein Engagement gegen die Mafia hat er auch unter diesen schwierigen Lebensbedingungen weitergeführt. In seinem neuen Buch geht es etwa um Giovanni Falcone, den unerschrockenen Untersuchungsrichter, der in Italien wie kein anderer für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen steht und der dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Falcone heißt Savianos Roman, der in diesem Monat neu in unsere Krimi-Bestenliste eingestiegen ist. Und unser Krimi-Experte Thomas Wörthier stellt dieses Buch vor.
Neue Krimis.
Giovanni Falcone war die mythische Figur im Kampf gegen die Mafia. Das begann in den 1970er Jahren, als die Mafia untereinander Blutbäder angerichtet hat und natürlich die Bevölkerung vor allem in Sizilien terrorisiert hat. Darauf beschloss man, eine härtere Gangart einzugehen. Falcone wurde Untersuchungsrichter, hat es dann geschafft, 1986 einen Riesenprozess, den sogenannten Maxi-Prozess, aufzusetzen, wo tatsächlich 475 Mafiosi angeklagt wurden. Das war ein harter Schlag für die Mafia. Es war aber auch nicht der Triumph, weil dann das politische Räderwerk sich in Bewegung setzte. Es gab Schwierigkeiten für Falcone. Er wurde versetzt ins Justizministerium, hat es geschafft, nochmal einen großen Prozess aufzusetzen und wurde dann von der Mafia auf Befehl des auch mythischen Toto Riina ermordet. Roberto Saviano ist auf der journalistischen Ebene das Gegenstück von Falcone. Warum hat er einen Roman draus gemacht und kein Sachbuch? Weil er mit einem Roman tiefer kommen kann, wie mit einem reinen, aufzählenden True-Crime-Sachbuch, weil er kann nämlich in die Köpfe gucken. Er kann in die Köpfe von Falcone gucken, er kann im Roman in die Köpfe der Täter gucken, er kann die politischen Prozesse nachzeichnen, er kann die frustrierende Arbeit zeigen, die diese Mafia-Jäger zu tun haben. Denn das ist ja nicht romantisch. Die hüpfen ja nicht mit der Pistole durch die Gegend, sondern die sitzen in bunkerartigen Kellern und lesen Akten und vergleichen Kontoauszüge. Das ist alles sehr frustrierend. Und vor allem, sie leben ständig in Angst. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der Saviano an dem Falcone-Stoff interessiert hat. Dieses Leben, wo man schon weiß, das wird nicht gut enden. Natürlich liest sich Falcone, der Roman, zunächst mal auf einer ganz, ganz oberflächlichen Ebene auf wie ein Mafia-Roman. Aber das ist es eben nicht. Es ist eben realitätstüchtig. Die Spannung rührt daher, was in den Leuten vorgeht. Und das geht nur als Roman. Und insofern ist es zwar ein Mafia-Roman, aber es ist ein Mafia-Roman, dem es blutig ernst ist sozusagen. Also dieser Eishauch der Realität weht darüber. Insofern kann man mit Genremitteln da viel tiefer greifen wie mit einer reinen Dokumentation oder mit einem reinen journalistischen Ansatz. Deswegen erfindet er sozusagen den Mafia-Roman nochmal neu aus dem Genre heraus.
Thomas Wörthier war das über das neue Buch von Roberto Saviano, Falcone, aus dem Italienischen übersetzt von Annette Kopetzky und erschienen beim Hansa Verlag. Und neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste im Mai. Und die vollständige Krimi-Bestenliste, die finden Sie auch auf unserer Website.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Wilde wuchern und wachsen, wie man es draußen gerade erleben kann, das ist ein großes Thema in der Gegenwartsliteratur. Nature Writing nennt sich dieses Genre, das die Natur natürlich auch vor dem Hintergrund von Klimawandel und Artensterben betrachtet. Ob es darum auch in dem Buch geht, über das wir jetzt sprechen, ich bin gespannt. Verwildern ist der Titel, geschrieben hat es die französischsprachige Autorin Donna Lou und für uns hat Samuel Harman das Buch gelesen. Wer oder was verwildert denn da in diesem Buch?
Ja, in erster Linie ist das tatsächlich die namenlose Protagonistin, die verwildert. Der Roman, das ist eine grüne Initiationsgeschichte, eine Art Coming-of-Age-Roman, in dem die Ich-Erzählerin aber eben nicht in die Welt der Erwachsenen hineinwächst, wie das sonst üblich erzählt wird, sondern eben durch die Natur wandert und sich ihr Streifzug für Streifzug immer stärker hingibt. Und Sie haben das Stichwort des Nature-Writing genannt und ich würde sagen, Verwildern ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie dieses Genre gerade bespielt wird. Das ist eine Literatur, die demütig, zugleich beseelt von Naturphänomenen erzählt, die dabei nicht primär analytisch oder intellektuell operiert oder oftmals das nicht tut, sondern eher auf die Hingabe, auf das Sinnliche abzielt. Und im Zentrum steht dabei oft eine Erzählstimme, ja, die sich nach dem Lebendigen sehnt, nach neuen vitalen Zusammenhängen in einer trostlosen Gegenwart. Und hinzu kommt natürlich fast schon als obligatorische Idee die Skepsis gegenüber der Spezies Mensch, weil er eben seine Zerstörungswut nicht unter Kontrolle hat. Und Donna Lous Protagonistin ist gewissermaßen eine typische Heldin dieser Form von Nature Writing.
Jetzt haben Sie schon einiges aufgezählt, was da nicht passiert beim Nature Writing. Und ich habe gedacht, offenbar gibt es ja auch keine klassische Handlung im normalen Sinn, oder? Wie ist das? Gibt es da eine Geschichte, die erzählt wird?
Also es gibt sie und sie verleiht dem Text auch eine gewisse Bewegung, aber die Handlung ist in der Tat nicht der Hauptträger. Im Zentrum steht die erwähnte namenlose Ich-Erzählerin, die kapitelweise erst 10 Jahre ist, dann 13, später schließlich 17. Und gemeinsam mit ihrer Mutter bricht sie aus der alten, zivilisierten, auch städtischen Ordnung aus. Da gibt es eine Art von Überdruss, von Fluchtlust. Und sie streifen durch die Wälder entlang der Seen und leben von Gelegenheitsjobs, auch unter anderem auf Bauernhöfen. Und Mutter und Tochter, denen wird an einer schönen Stelle Wanderinnenenergie attestiert. Das fand ich ein schönes Kompositum. Und sie sind auf der Suche nach dem 3 Jahre älteren Bruder der Erzählerin, mit dem der Vater einst verschwand. Und auf diese Weise verwachsen Familiengeschichte und besagter Coming-of-Age-Roman und Road-Novel zu einem Amalgam. Auf einer fiktiven Insel namens Loch La Yom führt dann eine erste Geliebte, die Ich-Figur, auch in die Liebe und das queere Verlangen ein. Später wird der Bruder dann gefunden und gemeinsam wird eine öko-anarchistische Kommune gegründet. Aber wie gesagt, die Handlung ist rudimentär. Sie bündelt eher die schwärmerische Kraft dieses Textes, gibt diesem quasi naturreligiösen Ernst, den Donna Lou hier in Szene setzt, eine Form, einen gewissen Halt.
Jetzt haben Sie schon gerade schwärmerisch gesagt. Ich habe mich auch, als ich Ihnen zuhörte, gefragt, ob das eben so schwelgerisch erzählt ist oder was hat Donna Lou da für einen Ton für ihre Nicht-Geschichte?
Also es ist hymnisch, es ist innerlich, es ist opulent. Und einerseits hat mir das gefallen, weil dieser Roman ganz offensichtlich ein Anliegen hat, dem er seine ganze stilistische Energie widmet, also auch was heutzutage unter Literatur im Anthropozän fingiert, da würde ich diesen Roman sicherlich hinzuzählen. Und andererseits stellt diese hypersubjektive Entdeckung der Wunder der Natur einen als Leser vor die Wahl. Also entweder du lässt dich auf mich ein, du verwilderst sozusagen mit mir. Das ist dann die ökologische Transformation, die Hauptfigur durchmacht, die der Roman auch als politisches Leseangebot an uns Lesende macht. Oder aber man bleibt ab einem gewissen Punkt teilweise außen vor, weil man eben nicht diese Inbrunst aufbringt, weil man nicht diesen Pathos und diese planetarische Bejahung in sich drin hat, wie vielleicht die Erzählerin. Und es gibt gewissermaßen in Verwildern nur alles. Alles ist in der Blüte, alles ist sinnlich erfahrbar, alles ist in Gefahr. Und es fiel mir persönlich teils schwer, Nuancen in diese Totalität zu bringen. Zum Beispiel in Bezug auf die Romantisierung des Landlebens. Das fand ich etwas zu naiv beschrieben. Auch gibt es einen antizivilisatorischen Reflex, die Stadt immer zum Ort des Schmutzes zu machen, zum falschen Fortschritt, wo quasi das falsche Leben gelebt wird. Das wird alles am Ende ein bisschen aufgebrochen, aber das ist schon ein Kern dieses Romans.
Und hat der Übersetzer Steven Bisters denn gut getroffen, diesen elegischen oder schwärmerischen Ton?
Also die Leistung des Übersetzers, gut, dass Sie es ansprechen, muss man auf jeden Fall hervorheben. Es war gewiss nicht einfach, die Sprache von Donalou ins Deutsche zu holen. Also auf der einen Seite das Ekstatische, diesen atemlosen Rhythmus einer Heranwachsenden, die die Welt entdeckt. Und dann auf der anderen Seite aber auch immer wieder das Präzise, Konkrete im Blick auf die Natur. Also es gibt seitenweise Beschreibungen, die saure Kirschbaumborke, die Blattstiele des Sonnentaus, die goldglänzenden Rosenkäfer. Da gibt es ganz viele kleine Bilder, die Steven Wiss sehr schön ins Deutsche geholt hat.
Samuel Harmon war das über das Buch Verwildern von Donalou. Aus dem französischen Übersetzer hat es Steven Wiss erschienen. Ist das Buch beim Limmat Verlag. Es hat 152 Seiten und kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Dieter Kanzelmeier, habe zuletzt gelesen von Anna Johansen Der Tote im Strandkorb. Ein Krimi, der auf Amrum spielt, weil wir da gerade im Urlaub waren und genau das Richtige nach einem langen Strandspaziergang. Der Tote im Strandkorb handelt davon, dass ein Mann, wie der Titel eben sagt, tot im Strandkorb gefunden wird. Man findet schnell raus, dass es der Leiter eines Kinderheimes ist. Und so kommt man ihm peu à peu auf die Spur, dass im Umgang mit den Kindern, ich will das jetzt hier ja nicht so viel verraten, nicht alles so in Ordnung gewesen ist. Und es war spannend. Eigentlich lese ich mehr Sachbücher und bei Belletristik lese ich dann eben eher leichte Kost, die man gut lesen kann, zwischen ins Bett gehen und einschlafen. Da sagte einer bestimmt, wie kann man so etwas kurz vorm Einschlafen lesen, wenn man wissen will, wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Ja, dann schläft man halt eben später ein.
Sagt Dieter Kanzelmeier in Stade. Der Tote im Strandkorb liest er vorm Einschlafen. Von Anna Johansen erschien es das Buch bei der Edition M für 11,99 Euro. Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, das gilt ja als schönster Literaturbetriebsausflug. Und wer in diesem Jahr Ende Juni mitfahren darf an den schönen Wörthersee, das wurde gerade in dieser Stunde bekannt gegeben. Und bei mir ist mit dem Zettel in der Hand meine Kollegin Wiebke Poromka. Und wir denken beide heute natürlich an einen legendären Kandidaten bei diesem Wettlesen, nämlich an Reinhard Götz. Der hat sich ja 1993 da vor laufenden Kameras die Stirn aufgeritzt und das Blut ist dann auf den Text getropft. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag. Ist denn da auf der Kandidatenliste, die gerade rausgegeben wurde, ein würdiger Götz-Nachfolger in Sicht oder irgendwas in der Richtung zu erwarten?
Du meinst in Sachen Performance. Ich befürchte tatsächlich, dass dieser legendäre Moment der jüngeren Literaturgeschichte, dass der so schnell nicht eingeholt werden kann. Aber was sich tatsächlich verändert hat, schon in den vergangenen Jahren in Klagenfurt, ist, dass die Autorinnen und Autoren sehr viel bewusster und auch selbstbewusster mit dieser Bühnensituation umgehen. Wer dieses Verfahren jetzt nicht gleich vor Augen hat, das ist ja so, 14 Autorinnen und Autoren treten da auf mit und veröffentlichen Texten, lesen die vor einer Jury und vor dem Publikum und die Jury diskutiert diese Texte dann wiederum im Angesicht der Autoren.
Und die dürfen ja nichts sagen.
Genau, die dürfen nichts sagen und das muss man erstmal aushalten.
Ja. Und kann man ja gespannt sein, wie das bei den 14, die jetzt ausgesucht wurden, wie die das so nervlich aushalten. Da scheinen ja viel junge Leute dabei zu sein.
Das ist einerseits, das stimmt, ein sehr junges Teilnehmerinnenfeld. Aber es gibt auch beispielsweise eine Autorin wie Christine Koschmieder. Die kennt dieses Klagenfurter Prozedere sehr gut. Die hat nämlich lange Jahre als Literaturagentin gearbeitet und war in dieser Funktion dann auch immer vor Ort dort. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da schon vorbereitet ist. Oder es gibt die österreichische Autorin Ulrike Heidacher, die nominiert ist und die ist Schriftstellerin, hat aber auch ein eigenes Bühnenprogramm, also durchaus auch Performance-Erfahrung. Oder ein Name, der mir noch aufgefallen ist, ist Tatjana Steiner. Das ist eine in Slowenien geborene Lyrikerin, die aber auch Violinistin ist und die wiederum macht Performances, in denen sie so Lyrik und Musik verbindet. Also ich denke, da sind schon Autorinnen und Autoren dabei, die sich im besten, wirklich positivsten Sinne etwas ausdenken. denken, die gewappnet sind für diese Situation, weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Das geht nicht einfach nur um den Text, sondern auch um die Präsentation da in Klagenfurt. Also
das klingt ja irgendwie ganz vielversprechend, finde ich. Aber ich war trotzdem erstaunt. Manche Jahre waren ja doch auch schon große Namen dabei, also richtig etablierte Autorinnen und Autoren. Und das ist jetzt diesmal eigentlich... Ich zumindest habe außer Olivia Wenzel, die ja auch schon mal bei uns hier in der Sendung war, eigentlich, muss ich gestehen, kenne ich keinen.
Ja, das stimmt. Einerseits ist das natürlich aber auch wirklich ein Risiko für etablierte Autoren, da aufzutreten, weil es kann eben wirklich sein, dass man da sehr, sehr negativ bewertet und diskutiert wird. Aber ich denke doch, dass unter diesen 14 Nominierten einige Autorinnen und Autoren sind, die gerade durch Debütromane beeindruckt haben und also sozusagen an der Schwelle sind zu einer gewissen Prominenz. Aufgefallen ist mir beispielsweise Sarah Elena Müller. Das ist eine Schweizer Autorin, die hat im vergangenen Jahr ihren Debütroman veröffentlicht. Bild ohne Mädchen hieß der. Der hat mich ungeheuer beeindruckt. Das ist ein ästhetisch ganz eigenwilliger Roman, der sich einem sehr schwierigen Thema nähert, nämlich Pädophilie und gleichzeitig so eine ganz reflektierte, ungewöhnliche Medienkritik betreibt. Also auf die bin ich sehr gespannt. Und ein Autor, den man vielleicht schon als etwas etabliert bezeichnen könnte, ist Tijan Zila. Der ist 1981 geboren in Sarajevo und der hat schon mehrere Romane veröffentlicht und jetzt im vergangenen Jahr mit Radio Sarajevo einen Roman, der ganz unmittelbar und sehr eindringlich erzählt vom Aufwachsen während des Jugoslawienkriegs, also sehr nah dran auch an seiner eigenen Biografie. Genau, und Olivia Wenzel, hast du gerade erwähnt, die ist ja nicht nur als Theaterautorin bekannt geworden, sondern doch auch durch ihren Debütroman 1000 Serpentinen Angst, der über verschiedene Formen der Ausgrenzung und Marginalisierung erzählt. Also es geht um eine im Osten Deutschlands geborene Erzählerin. Der Vater kommt aus Angola, die Mutter war Punk in der DDR. Also extrem spannend, auch ästhetisch.
Also klingt ganz spannend und oft haben ja auch die etablierten Autoren gar keine Preise gekriegt in Klagenfurt. Es gibt ja auch noch einen Wechsel in der Jury. Insa Wilke, die jetzt jahrelang die Juryvorsitzende war, scheidet aus, weil wer kommt stattdessen?
Neu in der Jury ist Laura de Weck. Die kennt man in jüngster Zeit vor allen Dingen dadurch, dass sie das Schweizer TV-Format Literaturclub moderiert und da auch mitdiskutiert. Und da habe ich sie erlebt als sehr, sehr beschlagen, aber auch sehr besonnen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Gewinn für diese Jury, weil das Wichtige ist ja wirklich, also früher, ne, da war Klagenfurt, da sitzen ein paar Großkritiker und haben sichtlich Freude daran, von oben herab Texte und Autorinnen und Autoren abzukanzeln oder zu vernichten gar. Und die Diskussion in den vergangenen Jahren ist doch sehr viel differenzierter geworden. Und da ist Laura de Weck sicher eine gute Stimme, um das zu tun. Man muss aber auch sagen, wenn ich gesagt habe, Laura de Weck ist ein Gewinn, dann ist das Insa Wilke ausscheidet, in meinen Augen wirklich auch ein Verlust, weil sie wirklich in den vergangenen Jahren diese Jury-Diskussion sehr differenziert geleitet, geführt hat und wirklich so einen horizonterweiternden Blick auf die Texte hatte.
Gibt es denn sonst noch irgendwelche Neuerungen in Klagenfurt?
Soweit ich weiß nicht, die Pressekonferenz läuft gerade, aber das ist ja auch das Faszinierende an so einem Wettbewerb, dass im Grunde der Rahmen, das Ritual gleich bleibt, dass man das auch kennt und dass das dann immer wieder in jedem Jahr auf neue Weise durch die Literatur mit Leben oder Überraschung oder auch Ereignis oder vielleicht auch Skandal gefüllt wird.
Und wir vergeben ja auch, Deutschlandfunk Kultur vergibt oder Deutschlandfunk vergibt einen Preis und wir werden auch wieder aus Klagenfurt natürlich berichten. Also freust du dich schon? Ist das wirklich der schönste Betriebsausflug?
Ja, so nennt man ihn immer. Ich freue mich in diesem Jahr, das ist, glaube ich, jetzt schon deutlich geworden, weil ich glaube, dass wirklich sehr spannende Autorinnen und Autoren nominiert worden sind. Also junge, vielversprechende, eigenwillige Stimmen. Und man muss auch einfach sagen, es ist wirklich ein Privileg, da über mehrere Tage hinweg so ganz konzentriert über Literatur sprechen zu können. Das passiert ja nicht nur im ORF-Theater, wo dieser Wettbewerb stattfindet, sondern auch eben jenseits dieser öffentlichen Diskussion. Und man kann es ja vielleicht auch noch mal ein bisschen höher hängen. Ich finde, dass man da wirklich auch was für die gesamtgesellschaftliche Debatte lernen kann. Man lernt einfach zuzuhören und Argumente nachzuvollziehen, vielleicht nicht alle Perspektiven zu teilen, aber erstmal nachzuvollziehen. Und ich glaube, auch in diesem Jahr wird die Jury-Diskussion vielleicht noch mal mehr als sonst im Fokus stehen. Es gab ja jetzt in den vergangenen Tagen so eine große Debatte, ausgelöst durch einen Artikel in der Zeit über Jurydiskussion und die Frage, wird da eigentlich nach ästhetischen Kriterien beurteilt oder doch zunehmend nach außerliterarischen Kriterien, also spielen Quoten, Herkunft und so weiter, verstärkt eine Rolle. Und was die Klagenfurter-Jury ja nun wirklich macht, ist öffentlich zu diskutieren, also steht für Transparenz.
Ja. Wiebke Poromka, vielen Dank. Ich bin gespannt, was wir dann aus Klagenfurt hören, denn spätestens in einem Monat sprechen wir uns wieder live aus Klagenfurt, wenn vom 26. bis 30. Juni die Tage der deutschsprachigen Literatur stattfinden und dann als krönender Abschluss der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben wird.